So, jetzt habe ich das Predigermikro. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Ja? Unsere Gäste noch alles fit? Alles gut bei euch? Ja? Das ist ja. Seid ihr noch da? Ja? Okay. Gut, wieder hier zu sein. Wir waren im Urlaub und das war echt gut. Schön. Okay. Heiliger Geist, ich bete, dass du Leben zu uns sprichst, Herr. Dass du uns transformierst in dein Bild, dass du uns ermutigst und stärkst und ausrüstest, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Es ist warm hier, oder? Phew. Sommer. Wir können vielleicht, Moment mal. Da ist ja jetzt keiner mehr auf der Bühne. Genau, den können wir auch noch, den Kleinen, den kriegt die Seite. Ihr sitzt leider auf der falschen Seite, tut mir echt leid. Aber der Prediger braucht was. So. Doch. Okay. Seid ihr bereit für was so, ne? Was euch verändert? Dafür sind wir doch da, oder? Gekommen. Dass Gott uns begegnet und uns transformiert in sein Bild. Und ich brauche echt Hilfe, ja? Also, weil ohne den Heiligen Geist geht das nicht. Ich habe da was auf dem Herzen. Und mal gucken, wie wir da durchkommen. Jesus, hilf mir. Amen. Amen. Okay, also, ich glaube, ich will erst einmal einen trinken. Macht er mit? Einfach Hände auf, ja, und einfach füllen lassen. Immer weiter. Heiliger Geist, ich liebe dich. Du bist so gut. Du bist so gut. Und dann legst du deine Hand mal auf deinen Nachbarn und betest einfach, weil der braucht das. Amen. Dein Nachbar hat es echt nötig. Dringend. Dringend. Sei nicht so egoistisch, bete für deinen Nachbarn. Danke, Jesus. Danke für Offenbarung, Jesus. Danke für Veränderung. Danke, Jesus. Okay, ich denke, jeder kann sich vielleicht so ein bisschen wiederfinden, je nachdem, aber jeder wahrscheinlich schon, wenn du so ein bisschen mit Jesus unterwegs bist, in einer Situation, wo nicht alle Dinge gut laufen, ja, wo nicht alles perfekt läuft, wo es einen Kampf gibt, ja, wo du vielleicht negative Nachrichten bekommst oder in Umständen lebst, die nicht dem entsprechen, was das Wort Gottes eigentlich über diese Umstände sagt. Kann da irgendjemand mit sich, ist da irgendjemand hier, der solche Umstände kennt? Ja, sonst damit ich weiß, dass ich wenigstens ein bisschen zu den richtigen Leuten rede, sonst muss ich nur in die Kamera reden oder so. Aber das ist so, ne, dann seid ihr die Falschen, wenn es euch wenn nur alles perfekt läuft bei euch, dann bitte legt mir die Hand auf. Amen. Weil es gibt so Situationen und da ist einfach Krieg. Ja, da laufen einfach Dinge, die nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen könnten oder wie wir sie erwartet haben. Und in so einer Situation, wenn du da drin bist, ja, oder vielleicht auch mal wieder reinkommst, weil die kommen immer mal wieder, richtig? Da gibt es ein paar Schriftstellen, die mich extrem mittendrin ermutigen Und daraus will ich dann das eigentliche Wort bringen. Ja? Also ich will aber erstmal diese Schriftstellen gerne vorlesen, weil die sind der Hammer. Und ich möchte, dass ihr sie so richtig genießt, weil die sind so richtig freimachende Schriftstellen. Freimachend von deiner eigenen Anstrengung, von deinen eigenen Bemühungen, freimachend von Verdammnis, freimachend von Hoffnungslosigkeit. Die sind so richtig schön. Amen. Bist du bereit? Das ist eine richtige Wellness-Massage mitten im Krieg, mitten im Kampf, ja, mittendrin. Da haben wir zum Beispiel 1. Johannes 4, 19. Da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat angefangen damit. Amen. In Johannes 15, 16 heißt es, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Also worauf ich den Fokus lege, ist hier, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das heißt, er hat damit angefangen. Amen. Er hat das ganze Ding begonnen, nicht du. Du hast dir das nicht ausgedacht. Und denk dran jetzt in einer Situation von Kampf, von schwierigen Umständen, von Situationen, die nicht einfach sind, spricht Gott, hey, ich habe das Ganze angefangen. Nicht in dem Sinne den Kampf, nicht das Problem, nicht die Krankheit, nicht den Mangel, das meine ich damit nicht. Aber er hat dich berufen und es war seine Idee. Also glaubt er auch, dass das geht mit dir. Amen. Er hat es begonnen, nicht du. Es wäre schwierig, wenn wir diejenigen gewesen wären, die es gestartet hätten. Weil wenn du dann in einem Kampf bist, in einem Kriegsgebiet, in einer Situation, die nicht einfach ist, dann fragst du dich, es war ja meine Schuld, dass ich angefangen habe. Aber es war seine Schuld, dass es angefangen hat. Also relax, okay? Entspann dich. Er hat dich erwählt, nicht du ihn. Er hat damit angefangen. Epheser 1, 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Du wurdest auserwählt, noch bevor diese Erde geschaffen wurde, hat er dich gesehen und an dich gedacht. Und rate mal, hat gedacht, das klappt. Das wird funktionieren. Das wird gehen. Amen. Hebräer 12, 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Also wer hat deinen Glauben angefangen? Du? Nein, er, richtig. Nun, wer wird es auch vollenden? Er, oder? Er wird es auch vollenden. Also, er schafft das und er glaubt, dass du das schaffst. Sonst hätte er es nämlich nicht angefangen. Er denkt dran, er ist schuld. Er ist schuld daran. Er hat das Ganze angefangen. Und deswegen wird es auch gut werden. Richtig? Denk dran an die Situation in einer schwierigen, ich rede nicht von alles läuft, ja, alles perfekt, Ehe, Kinder, ja, alles super und die Kohle flutscht und alle lieben dich. Ich rede nicht von so einer Situation. Ich rede, also wenn du die hast, genieß sie. Amen, genieß sie. Wird wahrscheinlich nicht allzu lange so sein, aber es ist ja, kommt Leute, seid ehrlich, okay? Wir brauchen ja heute nicht so tun wie Gemeinde, wir sind Gemeinde, oder? Wir sind in einem Kriegsgebiet, ist leider so. Ja, wir sind Licht und wir sind in diese Welt gesetzt und wir sind auf Konfrontationskurs. Dinge passieren und das Leben ist nicht fair. Amen. Je eher wir mit Jesus glücklich werden und nicht auf die Situation immer nur gucken, umso besser. Okay. Offenbarung 22, 13 sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende und übrigens auch alles dazwischen. Jesus ist Herr, Amen. Und er hat es angefangen und er wird es vollenden. Und wenn er es vollendet, dann wird das Ende gut. Amen. Es wird gut. Sag mal, es wird gut. Es wird gut. Es wird, für Fortgeschrittene, es ist gut. Es ist gut. Wer kann das sagen? Es ist gut. Es ist gut. Sagst du aber, Konrad, es ist nicht gut. Doch, deswegen für Fortgeschrittene. Für Fortgeschrittene. Es ist gut. Ist im Glauben. Ich bin zu leise. Bin ich zu leise? Nee. Josie klingelt noch die Ohren. Philipper 2, 13. Oh, der ist richtig gut. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Also wer wirkt das Wollen in dir? Wer wirkt das Wollen in dir? Jesus, oder? Okay, er wirkt das Wollen in dir. So viele Leute kommen immer zu mir und sagen, oh Konrad, ich will das, ich will prophezeien, ich will heilen, ich will Erweckung, ich will das, aber ich weiß nicht, ob das Gottes Wille ist. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt machen? Die meisten finden dann raus, okay, ich weiß, es ist jetzt Gottes Wille, aber wie soll das jetzt gehen? Nur relax. Er hat das Wollen in dich reingelegt. Also was passiert auch? Das Vollbringen kommt auch. Er hat das Wollen in dich reingelegt. Das Vollbringen kommt auch nach seinem Wohlgefallen. Hebräer 13, 21. Er vollende euch in allem Guten. Habe ich irgendwie Hall jetzt oder sowas? Nee, echt? Ich mag keinen Hall. Nur wenn ich singe. Bitte kein Hall. Dann komme ich mir immer so vor wie der Herr im Himmel, der so runterhallt. Hebräer, aber vielleicht muss das so sein, weil ich bin ja jetzt sein Sprachrohr.
Ho, ho, ho.
Vollende euch in allem Guten. Also Gott vollende... Boah. Wir schaffen das. Danke, Jesus. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Nur wer vollendet dich in allem Guten? Gott. Für welchen Zweck? Damit du seinen Willen tust. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Indem wer in uns schafft? Er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Also ich sag dir was, solange du deine Augen auf Jesus halten kannst, deinen Fokus halten kannst auf ihn, kann jedes Wasser dich tragen. Kann kein Sturm dich umschmeißen. Kann keine Situation dich kaputt machen. Sondern jeder Umstand wird dienen, dass du nur stärker wirst und mehr aussiehst wie Jesus. Das ist, was passiert, wenn du deine Augen auf Jesus gerichtet hältst und aufpasst, dass du ihm weiter vertraust und dass du es nicht selber in die Hand nimmst und anfängst selber zu steuern, sondern dass du ihm das Ruder in der Hand lässt. Amen. Das ist, weil er hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Und das ist jetzt eine, weißt du, da geh mal rein, mitten in diesen schwierigen Umständen, mitten in Dinge, die sich nicht bewegen, die sich bewegen sollten. Amen. Kennt irgendjemand solche Situationen? Dinge, die Knie beugen sollten und aus irgendeinem Grund immer noch nicht gebeugt haben vor Jesus. Weißt du, solche Situationen gibt's und wenn du sie noch nicht hast in deinem Leben, ich bete, dass du sie nie kriegen wirst, ich hab sie. Ja? Und die sehen so aus, aber sie werden die Knie beugen, weil vor ihm wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Richtig? Stimmt das? Steht das in der Bibel? Okay, also es ist Wahrheit, also stimmt's und also wird's passieren. Richtig? Es wird passieren. Nun, in diesen Umständen ist es extrem entspannend zu wissen, er hat das Ganze erdacht. Also nicht in dem Sinne, dass du kaputt gehst, sondern er hat erdacht, dass du überwindest und siegreich bist. Er hat das Ganze angefangen und er wird es auch vollenden. Er hat dich zuerst geliebt. Ist wunderbar, oder? Nun, aus diesem Ganzen heraus, und das ist so eine herrliche, oh, ich sage euch, es wird euch so ermutigen heute, echt, ich bete, dass ihr das greift hier drinnen. Hier drinnen, nicht hier oben, sondern hier drinnen, so richtig packt. In 2. Mose 14, 14, ihr kennt alle die Situation. Ja? Also Mose hat das Volk Israel rausgeleitet aus Ägypten und sie kommen an das Rote Meer und da geht es nicht weiter. Ja? Geht nicht weiter und sie hören im Hintergrund, dass der Pharao doch nicht so viel Lust hatte, sie gehen zu lassen und mit vielen Pferden, Wagen und Kriegsvolk hinter ihnen her ist. Und sie hören das. Ja? Und da ist tatsächlich möglich, dass die Erde wackelt und schüttelt. Und, ne? Weil diese Pferde, wenn die tausende Pferde, bob, 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 dann, du hörst das. Und sie kriegen Stress ohne Ende, weil da vorne geht es nicht mehr. Ja, sind richtig viele Leute. 600.000, ich glaube, sind da nur Männer und dann mit Frauen und Kindern und Viech und was weiß ich was alles und Gold und Silber von ihren Nachbarn. Ja? Also das war eine ganz schön große Prozession und du kannst nicht einfach durch ein Meer durch. Ja? Das geht nicht. Ja? Und dann sehen die das im Hintergrund und fangen an, Angst zu kriegen und sich zu beschweren und sagen, ach, wären wir mal in Ägypten geblieben und Mose, du Arsch und so weiter. Ne? Also so immer auf die Leiter, ist ja klar. Und sich einfach, ne, kriegen die Krise. Und Mose hat einen Moment lang einen prophetischen Moment mitten in dem Stress. Ja? Und dass du, wenn man weiterliest, dann ist klar, dass das nicht Mose war in dem Moment. Weil Mose schrie vor Gott und weinte. Weil Gott sagt nämlich zu ihm, was heulst du denn? Ja, aber kurz davor in Vers 14, da sagt Mose zu seinem Volk, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ich sage das nochmal. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber, ihr werdet still sein. Und dann, ihr kennt die Situation, ja, dass Gott schiebt seine Wolke zwischen sie und die Ägypter, teilt das Rote Meer und Israel geht durch. Gott hat für sie gekämpft und sie haben nichts getan. Außer laufen, durchgehen. Sie haben sie nichts anderes getan. In Psalm 46,11 heißt es, lasst ab oder lasst los und erkennt. Das Wort erkennen ist ein Jada, ist eigentlich, wie auch Mann und Frau sich erkennen. Also es ist nicht ein Kopferkennen, es ist eine intime Erkenntnis, es ist eine Erkenntnis aus Beziehung heraus. Erkennt, dass ich Gott bin. Lass los und erkenne, dass ich Gott bin. Lass los und erkenne, dass du Gott nicht bist. Der ist gut, oder? Ich brauche mehr Luft. Lass los und erkenne, dass du nicht Gott bist. Oh, ist das nicht entspannt? Ich meine, du bist nicht der Retter der Welt. Ja, wir wollen die Welt retten. Natürlich wollen wir die Welt retten, aber du bist nicht der Retter. Ist das nicht gut? Ist das nicht entspannt? Das nimmt ein Druck von der Schulter. Du bist nicht verantwortlich für alle Nöte, die du in der Zeitung liest oder die du in den Nachrichten hörst. Du bist nicht verantwortlich, noch nicht mal verantwortlich für alle Nöte in deiner Stadt. Wie soll das gehen? Du wirst ja zerbrechen. Du bist verantwortlich, die Last des Herrn zu tragen und diese Last ist sanft und sein Joch ist leicht. Und das ist sein Auftrag für dich. Da bist du verantwortlich, aber nicht für alles um dich rum. Da kriegen wir alle die Krise, brennen aus und sind zu nichts zu gebrauchen. Und die Schuldgefühle, die dann kommen, ich müsste doch, ich müsste doch, ich müsste doch. Nee, unsere Verantwortung ist, in dem zu gehen, wofür Gott uns berufen hat und nicht in dem, wofür wir denken. Amen, seid ihr noch da? Gott, der lasst ab und erkennt, lass los und erkenne, er ist Gott, nicht du. Und da müssen wir, ich rede nicht von verstehen, seid ihr mit mir? Ich rede nicht davon, ich verstehe alles und ich checke alles und ich habe alles, auf, ja jetzt kann ich klar sehen und so weiter. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich lasse los und erkenne, du bist Gott. Wie entspannend. Irgendwie hat er das Ganze erdacht. Irgendwie wird das Ganze gut werden. Weißt du, irgendwie wird das Ganze gut werden. Kannst du das glauben? Weil sonst ist es ganz komisch. Sonst ist es echt ganz komisch. Ganz komisch. Jetzt im Urlaub mit einem Freund, Pastorenfreund, der Ruben in der Leuchtfeuergemeinde in Eutin. Wir waren so zusammen den ganzen Tag unterwegs, haben einfach schöne Zeit zusammen gehabt und haben wir so geredet, haben einfach so als Pastoren so gesprochen, was ist manchmal alles für Probleme und Herausforderungen und so weiter. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, irgendwie wird das Ganze gut werden. Weißt du warum? Weil das wäre ganz komisch. Aber ehrlich jetzt mal, das wäre ganz, Gott ist Gott. Irgendwie hat er sich was dabei gedacht und er kennt das Ende vor dem Anfang. Irgendwie hat er sich was überlegt dabei. Und hat nicht gedacht, oh, wir probieren das mal, alles schiefgelaufen, platt machen. Alles schiefgelaufen, wieder platt machen. Alles schiefgelaufen, nochmal platt machen. Irgendwie wird das Ganze ein gutes Ende haben. Lass ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Erkenne es, lass los. Ich weiß noch, als ich einer der allerersten, also ich war frisch mit dem Heiligen Geist gefüllt, hatte keine Ahnung von irgendwas. Und ich wusste, ich muss auf diese Konferenz damals, das war Lüdenscheid, ich glaube Apostolic Passion oder irgendwie sowas, bin dahin, Heidi Baker hat gesprochen. Und es war die genialste Predigt, die ich je gehört habe. Ich war so begeistert, habe allen das Tape geschenkt, damals waren es noch Tapes. Ja. Und die Leute haben mich nachher mal angerufen, was ist denn das? Das ist doch überhaupt keine Predigt, was ist denn das? Was meinst du, das ist das Beste, was ich je gehört habe in meinem ganzen Leben. Und weißt du, was auf dem Tape war? Gelache und Gegiggel, die meiste Zeit. Und eine Frau, die immer gesagt hat, leg dich hin und lass Gott Gott sein. Und zwischendrin hörst du Schreien und Dämonen fahren aus und sie sagt, die werden gerade geheilt und die werden geheilt und das passiert gerade, dann 6.000 Leute da. Ne? Und wenn du da gewesen wärst, dann lag die Heidi hinter ihrem Pult, man konnte sie nicht mal sehen, die lag da und hat gelacht. Und ich dachte, das ist die beste Predigt, die ich je gehört habe. Ich war so, weil da war so eine Salbung drauf, ich habe das so genossen, das war so Hammer. Aber das ist eine Botschaft, die ist so gut. Lass los und erkenne, dass er Gott ist. Und wir versuchen immer weiter selber machen, machen, machen und versuchen Gott zu spielen. Richtig? Und zwar, wie spielen wir denn Gott? Indem wir uns Sorgen machen, spielst du Gott. Wusstest du, dass wenn du dir Sorgen machst, du versuchst Gott zu spielen? Gott ist besorgt für dich, sagt er. Du sollst dir keine Sorgen machen. Oh, das kannst du doch nicht machen, muss ich mich doch sorgen. Ich bin doch guter Deutscher, ich habe nicht gesagt, du sollst keine Verantwortung übernehmen. Ich habe gesagt, du sollst dich nicht sorgen. Sorgen ist was anderes. Sorgen, Motivation ist Furcht und Mangel. Verantwortung ist Glauben und Zuversicht. Es ist ein Unterschied. Hallo? Es ist ein Unterschied. Kann einer da mal zu Amen sagen? Ja, es ist ein Unterschied. Ja? Sich sorgen ist nicht eine gute Tugend des Deutschen. Oder wo immer du herkommst, mir auch egal. Des Menschen. Wenn ich mich nicht sorge, dann kümmere ich mich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Sorgen ist, zu versuchen, Gott zu spielen. Und diese Last, ihr Lieben, ist uns zu schwer. Noch da? Oder ist es schon zu heiß? Schon geschmolzen heute. Schon geschmolzen. Ja, mir geht's gut, ich habe ja einen Ventilator. Okay. Also, jetzt haben wir diese Sachen. Gott hat's angefangen. Wir lassen los. Und das Ganze mitten im Kampf. Okay? Mitten in einer Konfliktsituation. Jetzt gehen wir mal zur eigentlichen Predigt. In 2. Chronik 20. Boah, ich liebe diese Stelle. Das ist so gut. Und gucken mal, wie gut das eigentlich ist. Gucken mal, wie gut das eigentlich ist. Okay, folgende Situation. So wie bei dir und mir. Josaphat, das ist ein komischer Name, ist ein König von Juda, der das Richtige getan hat. Das heißt, er geht auf den Wegen des Herrn, er geht auf den Wegen seines Vaters David. Er will Gott, er will seine Wege. Also so wie du und ich, richtig? Könige und Priester, wir wollen seine Wege. Amen? Wir wollen seine Wege gehen. Und das ist genau so einer. Er will das auch. Und Gott segnet ihn. Und Gott gibt ihm Gnade und Gunst und wunderbare Dinge passieren und das Land blüht, ja, und Dinge klappen einfach. Er ist gesegnet, Dinge passieren. Plötzlich, und das ist das, was ich daran echt ermutigend finde, und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch ermutigend findest, aber ich finde es ermutigend, plötzlich, es heißt vorher, der Herr schenkte ihnen Ruhe, ja, es griff sie keiner an, sie hatten Frieden, weil das war die ganze Zeit Kriegszeit, ja, die hatten Frieden, und plötzlich heißt es, dass die Söhne Moab und Ammon und noch Moiniter zum Kampf gegen Josaphat sich versammelten. Ja? Aber warum, weiß man nicht. Oft ist es so, dass der Schutz Gottes wich von Israel, wenn sie abfielen von seinen Wegen. Aber da war das nicht so. Und trotzdem versammelte sich der Feind gegen sie. Trotzdem passierte das. Nun, das ist etwas, was sich entspannen sollte, weil es ist nicht immer dein Fehler oder deine Sünde oder dein sonst was dazu führt, dass der Feind dich attackiert. Der Feind ist ein Dieb. Diebe fragen nicht, ob sie rein dürfen, okay? Wir sind immer da so, oh, gib dem Feind keinen Raum. Das ist richtig, das steht auch in der Bibel. Und du solltest dem Feind auch keinen Raum geben, weil ihm die Tür aufmachen und reinbitten ist bescheuert. Aber du brauchst dich auch nicht selber verdammen, wenn er mal was klaut, weil er fragt dich nicht und er sucht auch nicht danach, ob er darf. Er versucht's einfach. Seid ihr noch da? Ja, das heißt, wenn du dann von diesem religiösen Ding runterkommst, dass was in deinem Leben schief läuft durch den Feind, dass du dann diesen Selbstfokus kriegst und nur noch auf dich guckst und überlegst, was habe ich alles falsch gemacht? Habe ich gesündigt? Habe ich dies? Habe ich das? Und so weiter und kommst raus aus der eigentlichen Kraft der Gerechtigkeit in Christus, weil du nur noch auf dich selber schaust. Der Feind greift manchmal einfach an, okay? Und du solltest feststehen und widerstehen können. Okay? Aber hier passiert das, ja, dass die lagern sich. Und Josaphat, heißt es, fürchtete sich und richtete, und jetzt hör dich mal zu in Vers 3, hört mal zu in Vers 3, und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Was für eine Reaktion, oder? Da kommt der Feind, viel größer als das, was er schafft, Situation über seinem Kopf. Vielleicht hast du eine Situation über deinem Kopf, etwas viel zu groß für dich, etwas, was du nicht auf die Reihe kriegst, finanziell, körperlich, in der Familie, was auch immer, in der Arbeitsstelle, Umstände, ich weiß es nicht, Situation viel zu groß für dich. Was macht Josaphat? Ruft alle an und erzählt, wie schlecht es ihm geht. Nein, er sucht das Angesicht des Herrn zuallererst. Amen. Er sucht das Angesicht des Herrn. Und dann rief er noch ein Fasten aus in ganz Juda und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Wow. Und dann beten sie. Und dann geht es weiter, und das finde ich so interessant. Jetzt fängt er an, Gott zu sagen, was Gott gesagt hat. Er fängt an, die Verheißung Gottes, die er gekriegt hat, die das Volk Israel gekriegt hat, Gott zu sagen. Nur warum sagt er das? Weil Gott es vergessen hat? Weil man Gott den Arm verdrehen muss? Weil man Gott das irgendwie in dieser, hey, du hast da mal was, ich habe eine Predigt gehört früher, da hieß es, wir sollen Gott erinnern. Ich so, hab das damals einfach so genommen, nicht weiter drüber nachgedacht. Wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich, was sollen wir? Gott erinnern? Hat er es vergessen? Ist er irgendwie vom Thron gefallen? Hat er irgendwie, braucht er OP oder was? Ich meine, wie vergessen? Ich muss doch nicht Gott erinnern. Nein, ich muss mich erinnern. Ich muss mein Herz erinnern an seine Verheißung. Ich muss, das ist, was im Gebet passiert, wenn du betest, seine Verheißung betest. Was passiert? Glauben baut sich in dir. Du erinnerst doch nicht Gott. Gott hat sein Wort nicht vergessen. Er ist das Wort. Wie komisch. Vergiss nicht, wer du bist, Herr. Dann hätte er echt Identitätsprobleme, oder? Also das wäre echt komisch. Also das ist, er ist das Wort. Also wir erinnern uns an das, was er zu uns gesagt hat, an die prophetischen Worte, an die Verheißung in der Schrift. Und das baut Glauben in uns. Amen. Es baut Glauben in uns. Und ich liebe diese Stelle in Vers 12. Oh, ich liebe das. Wie oft habe ich das in meinem Leben gebetet? Unser Gott, willst du nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. In mir ist keine Kraft vor diesem Krieg, vor diesem Angriff, vor diesen Widerständen, vor dieser Situation, in der ich stehe. In mir ist keine Kraft. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Das ist eine demütige Haltung. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Boah, ist das nicht schön? Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, aber auf dich sind unsere Augen gerichtet. Verstehst du? Ohne Ausweg, aber nicht ohne Ausweg. Wir wissen nicht, was wir machen sollen, aber auf dich sind unsere Augen gerichtet. Er ist meine Hilfe. Er ist mein Alles. Er ist der Fels, auf dem ich stehe. Come on. Ihr dürft glücklich werden. Und dann, das, was ich so interessant finde, dann fällt in der Versammlung, während sie alle vor Gott stehen, mit den Kindern, mit den Familien, alle stehen vor dem Herrn, Frauen, Söhne, Töchter, fällt auf Jahaziel, fällt der Geist Gottes. Es heißt ja nicht, dass er irgendein besonderer Prophet war oder irgendwas, das heißt es nicht, das heißt einfach, es steht einfach nur der Name. Und der Name bedeutet, den Gott sieht. Bist du jemand, den Gott sieht? Natürlich bist du jemand, den Gott sieht. Und wenn du jemand bist, den Gott sieht, dann kann es sein, dass durch dich auch das Wort des Herrn kommt. Amen. Und er steht auf und sagt, und es heißt, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Und jetzt kommt's. Bist du bereit? Das war eine Frage. Bist du bereit? Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Come on. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Es ist so gut, so gut, so gut. So gut. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tals finden vor der Wüste Jeruel. Und jetzt heißt es in Vers 17, nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen, tretet hin und steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Tretet hin, das Wort tretet hin bedeutet positioniere dich. Nun hier ist der Punkt, wenn Gott für uns kämpft, heißt das nicht, dass wir gar nichts tun. Es bedeutet nicht, guck mal, die haben sich nicht alle in ihre Zelte gesetzt und Shisha geraucht, ja? Und irgendwie Kuchen gegessen oder sowas. Nein, sie haben sich formiert, sie haben sich positioniert und sie sind dem Feind entgegengegangen. Aber der Kampf war des Herrn und nicht ihrer. Der Kampf war des Herrn und nicht ihrer. Amen. Gott will für dich kämpfen. Lässt du ihn auch? Siehst du, deswegen habe ich die ganze Vorgeschichte gebaut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen mit geistlichen Augen. Ihr könnt diese Erkenntnis sehen darin, die Offenbarung sehen darin. Diese ganze Vorarbeit, dass Gott es angefangen hat, dass er in dir wirkt, dass er es tut, dass er dich berufen hat, er dich zuerst erwählt hat, er dich zuerst geliebt hat. Er hat es sich ausgedacht. Lass ihn es bitte auch vollenden. Fang nicht an, es im Fleisch zu vollenden, was im Geist begonnen hat, was im Glauben angefangen hat. Führe nicht aus eigener Kraft zu Ende. Es wird nicht funktionieren. Er will für uns kämpfen. Und ich liebe diese Offenbarung, weil, weißt du, du könntest sagen, ist das Verleugnung? Weil jetzt, weißt du, was ich mache? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich plaudere einfach ein bisschen, weil ich kann immer nur predigen, was bei mir lebt, okay? Und ich bin in einer gewissen Sache, ich kann da jetzt nicht, es wird bald sein, aber im Moment geht es noch nicht, ich kann nicht drüber reden, aber ich bin müde geworden in einem bestimmten Kampf. Ich bin müde geworden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, wo du einfach nicht mehr kannst, weil kontinuierlich kommen, bewegt sich nicht viel, es ist nicht so leicht, sich zu ermutigen konstant. Es funktioniert, Gott ist mit einem und so weiter. Aber manchmal, du hörst es dann wieder und manchmal ist so ein, oh, geht nicht mehr. Ja, und mitten da drin fing Gott an, das zu mir zu sprechen. Und boah, war das schön. Weil weißt du, was jetzt kommt, wenn sowas kommt? Ich sage, Gott, du kämpfst für mich. Und weißt du, was ganz krass ist? Ich bete noch nicht mal mehr. Oh, jetzt denkst du, oh, jetzt wird es interessant. Nur ich weiß, mir ist bewusst, dass das gefährlich ist, aber das ist mein Gebet. Es ist keine Verleugnung, es ist kein Wegschieben des Problems, sondern Gott, du kämpfst für mich. Im Gegenteil, Glaube ist in meinem Herzen, dass nicht mein Gebet den Kampf gewinnt. Verstehst du, wir sind manchmal so in unseren Werken, mein Oh und mein Shakabamba und mein Rrr und mein richtiges Bild und ich proklamiere und ich deklariere und wir denken manchmal, in unseren Formen ist die Rettung, aber nicht in unseren Formen ist die Rettung, sondern in dem, zu dem wir beten, ist die Rettung. Und manchmal ist ein stilles Gebet ein lautes Gebet. Manchmal ist ein Gebet, was nur ein Seufzer ist, der größte Durchbruch, weil der Geist Gottes sich in dir verwendet mit unaussprechlichen Seufzern, wenn du nicht weißt, was du beten sollst. Ist das richtig? Steht das in Römer 8? Ja, es steht in Römer 8. Das ist manchmal ein stärkeres Gebet. Und was ist das, wenn der Feind kommt und der Krieg kommt, der Kampf kommt, die schlechte Nachricht kommt, die Widerstände kommen und du sagst, danke Gott, du wirst für mich kämpfen und gehst. Das ist Glaube, mein Freund. Weil wenn du jetzt stehst und sorgst und wie soll ich und wie geht das und was soll ich machen und wen kann ich anrufen, das ist kein Glaube. Deswegen glaube ich, dass dem Herrn meinen Kampf zu übergeben, weil eigentlich hat er ja schon gewonnen, richtig? Wir sind im Neuen Testament ganz nebenbei. Ja, und Jesus hat den Krieg bereits gewonnen am Kreuz. Ja, er ist der Herr über alle Herren. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Er ist auferstanden. Er lebt. Er hat Tod, Finsternis, Teufel besiegt. Sünde besiegt. Er ist König. Aber ist das nicht schön? Von dem eigenen, weißt du, manchmal glaube ich, wir müssen an das eigene Ende kommen, damit Gott seine Kraft anfangen kann zu wirken. Und es ist, wenn Gott wirklich für mich kämpft, ist das nicht herrlich? Dann kann ich loslassen. Aber ich rede nicht von Verleugnung. Ich rede nicht davon, so zu tun, als ob das Problem nicht da wäre. Davon spreche ich nicht. Und wenn du weißt, wovon ich spreche, dann weißt du es. Ich spreche davon, dass ein Glaube in deinem Herzen ist, dass es an Gott abgegeben ist und dass er für mich kämpft. Ich werde still sein. Er wird für mich kämpfen. Ich lasse los und erkenne, dass er Gott ist. Oh, und nicht ich. Er ist Gott und nicht ich. Ich lasse los. Ich erkenne, er wird diesen Kampf kämpfen. Und weil er ihn schon gewonnen hat, wird es gut werden. Er hat es angefangen. Er bringt es zu Ende. Also wie wird es werden? Gut. Es wird gut. Und er kämpft diesen Kampf für meine Kinder, für meine Ehe, für meine Familie, für meine Finanzen, für meinen Job, für meine Arbeit, meine Berufung. Egal was es ist, für die Gemeinde, für die Familie, für er kämpft. Weißt du, ich glaube manchmal, je eher wir vielleicht aufhören würden, unsere Finger drin rumzuwühlen, umso eher würde manchmal die Wirkungsweise des Himmels kommen. Aber wir haben immer noch gerne unsere Wege. Hilft das irgendjemandem? Ist das irgendwie ermutigend? Es geht noch weiter. Fürchtet euch nicht, ich lese das nochmal vor, weil es so gut ist. Seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, also vor diesem großen Widerstand. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern des Herrn. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen, Vers 17. Ist das nicht schön? Nimm das für dich, das ist ein Prinzip. Nimm das. Nicht du wirst dabei kämpfen müssen. Nicht du wirst dabei kämpfen müssen. Im Gegenteil, du lässt dich fallen in die Hände Gottes. Du lässt dich fallen in seine Hände. Tretet hin. Anders ausgedrückt, positioniere dich. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Und jetzt hier ist die Reaktion. Ich liebe die Reaktion. Das ist jetzt hier Teil 2, okay? Das ist wichtig. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter, Mann, ey, diese Namen, standen auf, jetzt hört euch das mal an, standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Ja. Und weißt du was, ich weiß, manche Leute mögen es leise und der Herr ist auch im Leisen, auf jeden Fall. Und wir müssen lernen, leise zu sein und seine Gegenwart in der Stille und da stehe ich drauf. Aber im Himmel wird es nicht leise sein. Und wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, ist das ein Festbetrieb, eine Feier und keine Totenklage. Es ist ein Lebensfest, Amen. Das ist, was passiert. Und hier das Interessante ist, sie beten alle Gott an, richtig? Und sie loben ihn mit sehr lauter, mit überaus lauter Stimme. Überaus laut. Ich meine, da musste die Betonung rein, oder? Nicht mit lauter Stimme, mit überaus lauter Stimme. Nun, ich sag dir was, das ist alter Bund. Der neue Bund, ist, der kleckert nicht. Ja? Der neue Bund ist nicht, das war im Alten, also nehmen wir das weg, sondern das setzt noch einen obendrauf. Amen. Also wenn die mit überaus lauter Stimme loben konnten, und hier ist der Schlüssel, nicht nachdem Gott die Rettung geschenkt hat, sondern nachdem Gott ihnen das Wort gegeben hat, dass er für sie kämpfen wird. Versteht ihr, die Anbetung war nicht eine Reaktion auf das gute Werk des Herrn, sie war eine Glaubensreaktion auf seine Verheißung. Wow, seid ihr noch da? Das heißt also, es ging nicht darum, ob sie es gefühlt haben. Oh, fühlen wir uns wohl, ist alles in Ordnung, ja, dann können wir den Herrn anbeten. Nein, 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 sie haben es getan, weil sie wussten, dass es das Richtige ist und dass es ihre Perspektive ändert und dass es ihnen eine Perspektive des Sieges gibt. Ihr Lieben, Anbetung ist so eine mächtige Waffe. Nun, ich weigere mich, dass Anbetung nur eine Waffe ist. Weil das macht uns wieder so einen Stress. Ja, und so. Das ist, die Frucht des Glaubens ist Frieden. Amen. Es ist Ruhe im Herzen, nicht Stress im Herzen, sondern Ruhe. Ruhe. Und daraus kommt eine Anbetung. Aber manchmal ist es das trotzdem. Richtig? Es ist eine Waffe, die, wenn du nicht weißt, was los ist, immer richtig ist. Wenn du nicht sehen kannst, wenn du nicht weißt, was geht, wenn die Situationen sich nicht ändern, wenn die Situation schwierig ist, wenn du nicht weißt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Und dann beten wir dich an, Jesus, für deine Verheißung. Wir gerade dann geben wir alles. Gerade dann, ja, dann sind wir nicht kleinmütig und zahm gerade dann schmeißen wir alles auf ihn. Warum? Weil wir haben ja nur ihn. Richtig? Ich meine, wenn du in so einer Situation bist, deswegen sage ich, manchmal ist es so, dass Gott erlaubt, dass wir ans Ende von uns selber kommen, weil wir denken ja immer noch, wir haben es irgendwie noch im Griff. Ja, die Menschen meinen ja immer, sie schaffen es doch irgendwie. Wir brauchen Gott nicht. Und die Christen auch oft leider, wo die Religion sich eingeschlichen hat. Sie denken auch immer noch, ich kriege das schon alleine hin. Und wir sagen das meistens nicht so, wie ich das gerade sage. Meistens ist es uns noch nicht mal bewusst, dass es so ist. Erst wenn wir mit dem Gesicht gegen die Wand gelaufen sind, wird uns bewusst, oh Mann, ich habe es wieder selbst versucht. Und Gott will für uns kämpfen. Gott will durch uns leben. Gott will sich durch uns manifestieren. Jesus will durch uns offenbar werden. Und das Beste, was wir tun können, ist, ihn anzubeten. Ihn anzubeten. Und dann geht es nämlich weiter. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus. Und dann macht der ich kann mich nicht mal seinen Namen merken, ey. Joschafat. Macht eine verrückte Sache für einen Herrführer, für einen König, für jemanden, der sein Volk in die Schlacht führt, macht er eine extrem dämliche Sache, ehrlich. Er mustert die Leviten, die Lobpreiser und sagt, geht ihr vorne weg und musiziert.
Yeah! Das harte Kriegsvolk schreit, yeah! Die Musiker gehen voran.
Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ja, es ist für uns heute ein prophetisches Bild, ein Schatten für eine Realität des Geistes, aber das war wirklich geschehen. Ich meine, stell dir eine Armee vor und ich habe gelesen, dass der Josaphat hatte mindestens 1 Million Soldaten, gute Leute, richtig gut ausgerüstete Leute und hatte Angst vor seinen Feinden. Das heißt, das war eine ganz schöne Menge, gegen die gelaufen sind. Das war nicht so ein kleines Kriegchen, 100 gegen 100 oder sowas, sondern das war eine richtig krasse Schlacht. Und der schickt Musikantenstadel vorneweg. Aber nicht irgendein Musikantenstadel, ja, sondern Anbeter, Lobpreiser. Preist, was haben sie gesungen? Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Wow, seine Gnade währt ewig. Preist dem Herrn. Was passierte? Dann fing der Herr an, für sie zu kämpfen. Und sie haben sich gegenseitig umgebracht. Das ganze Heerlager. Als Israel letztendlich ankam, gab es niemanden mehr. Und weißt du, was noch übrig blieb? Plündern. Den Feind ausplündern. 3 Tage lang haben sie geplündert, bis niemand mehr tragen konnte. Und dann haben sie wieder den Herrn gepriesen. Na, jetzt war es nicht mehr so schwer, richtig? Jetzt war es einfach. Jetzt war ja kein Problem mehr. Jetzt haben sie den Herrn gepriesen. Und das Schöne ist hier, ich lese es mal vor, Vers 26, und am vierten Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Und das Beracha heißt Tal, Dank, Lobpreis oder auch Segen. Nun hier ist wieder so ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt mal drüber gesprochen habe, über Tränentäler und Quellorte verwandeln. Vor 2 Wochen in der Leuchtfeuergemeinde gepredigt, da habe ich noch mal drüber gesprochen. Aber wir sind berufen, Tränentäler in Quellorte zu verwandeln. Amen. Wir sind berufen, durchzugehen. Und da heißt es in Psalm 84, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Weißt du, wir sind berufen, negative Umstände und Situationen rumzudrehen. Deswegen können wir keine Angst vor ihnen haben. Und wir können auch nicht so tun, als ob Christen niemals in negative Umstände kommen. Nein, du bist berufen, ein Überwinder zu sein. Aber das Schöne ist, dieses sie gehen durch das Tränental Baka. Sie gehen durch das Tal der Tränen, durch das Valley of Baka. Sie gehen da durch. Und hier siehst du, wie das verwandelt wird. In Anbetung kommen sie auf einmal auch in ein Tal. Aber dieses Tal heißt nicht mehr Baka, sondern Beracha. Und jetzt ist es das Tal des Segens, des Lobpreises und des Dankens, wo sie den Feind geplündert haben und das ganze Zeug nicht mehr tragen können. Amen. Da siehst du, wie Gott für sie gekämpft hat und wie sie im Segen rausgehen. Und jetzt kommt mein Schlusspunkt hier, weil ich glaube, dass Gott etwas wiederherstellen möchte heute bei uns. Dass da, wo wir müde geworden sind vom Kämpfen, da, wo wir müde geworden sind, möchte Gott dir die Last heute wegnehmen und dir die Offenbarung schenken, dass er für dich kämpft. Und jetzt hört euch das mal an hier, ich find das so gut. Vers 27. Und alle Männer von Juda in Jerusalem kehrten zurück mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren. Mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen, jetzt könnte man sagen, der Herr hatte ihnen halt Sieg gegeben. Der hat für sie gekämpft, deswegen haben sie sich gefreut. Aber jetzt hört euch mal an, wie das hier ausgedrückt wird. Mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Come on, das ist gut. Er will dir, weißt du, nicht nur, dass er dir die Müdigkeit vom Kampf wegnehmen will, indem er deinen erschlafften Arm selber führen will, und du nicht mehr aus eigener Kraft rumhampelst, ja, sondern er dir das Schwert führt oder die Schlinge von David, die den Goliath umschmiss, ja, oder dass er deinen Kampf führt und du dich nur positionierst durch Anbetung und Lobpreis und Dankbarkeit und durch Erinnerung an das, was er dir gesagt hat, an die Verheißung, die er dir gegeben hat, ja, und dass du stehst, positionierst, aber er kämpft für dich und auf einmal kommt eine Leichtigkeit. Seht ihr, in mein Herz kam eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit. Warum? Ich glaube, dass er für mich kämpft. Ich sag das nicht nur, ich glaube das, deswegen kümmere ich mich gar nicht mehr drum. Das ist aber frech, kann man das machen? Ich meine, probier es aus, Amen, du bist alt genug. Probier es aus. Ich glaube, dass es ein göttliches Prinzip ist, was Gnade bedeutet. Und dass es wirklich heißt, sich nicht auf seine eigenen Kraft zu verlassen. Es heißt, stütze dich nicht auf den Stock Ägyptens, stütze dich nicht auf eigenes Fleisch, stütze dich nicht auf deine eigene Kraft, sondern lass Gott deine Kraft sein, lass Gott für dich kämpfen. Erlaube ihm, dich zu übernehmen. Erlaube ihm, alles in dir zu sein. Erlaube ihm, dass er deinen Blick auf ihn richten kann, weil er ist der Anfänger und der Veränder deines Glaubens. Amen. Und jetzt hier spricht es dann, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Wenn Gott für dich kämpft, ihr Lieben, wenn Gott für uns kämpft, können wir wieder Freude haben an dem, was da gegen uns kommt. Hört sich komisch an, oder? Aber das Problem ist, Dinge kommen sowieso gegen uns. Weißt du, du kannst es nicht aussuchen. Du kannst versuchen, davor wegzurennen, aber das wird nichts bringen. Ja? Sondern du bist berufen, es zu überwinden. Nicht wegzurennen, sondern zu überwinden. Du kannst nur ein Überwinder sein, wenn du Dinge überwindest, nicht wenn du vor ihnen wegrennst. Das macht dich nicht zu einem Überwinder. Okay? Also hier hast du diese Situation und Gott gab ihnen Freude an ihren Feinden. Hammer, oder? Also ich meine, man findet überall in der Bibel Schriftstellen, die darauf hinweisen und uns dezent erinnern, dass es nie wieder ein Recht gibt, sich nicht mehr zu freuen als Christ. Wenn du deine Mundwinkel hochkriegst, auch wenn du es nicht fühlst, bist du schon auf dem Weg des Siegers. Ja, ich meine, und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wie das ist, wenn die Depression an deiner Tür klopfen will und du hängst so da. Ich will aber nicht. Alles ist Mist. Und es ist eine Anstrengung, als ob eine Tonne auf deinen Mundwinkeln liegt, sie nach oben zu kriegen. Und es fühlt sich auch noch fake an, aber es ist kein Fake, es ist Glauben. Es ist Glauben, wenn du Gott vertraust. Und wenn du dir nicht deine Freude rauben lässt, ich glaube echt, wir müssen um unsere Freude kämpfen, weißt du? Es ist eine, und das ist, ich will mir meine Freude nicht rauben lassen, egal was kommt. Nun klappt das immer, es klappt nicht immer, aber es wird immer besser. Und Gott hat es gesagt, also geht's. Und ich möchte dafür beten gleich. Und hier vorne, wenn wir ein paar von unseren Multis hier haben, werden ein paar Leute für euch da sein, die für dich beten, dass du die Müdigkeit vom Kampf verlierst und dass du wieder deine Freude an deinen Feinden hast. Warum? Weil du weißt, du bist mehr als ein Überwinder, durch den er dich geliebt hat. Weil du weißt, Gott hat es angefangen. Er wird es zu Ende führen. Er hat dich nicht so weit gebracht, damit es hier aufhört. Er hat dich nicht so weit gebracht, damit du hier zerbrichst und nicht mehr kannst. Er hat dich nicht so weit gebracht, damit hier das Ende ist und das war's. Nein, er hat es angefangen. Er wird es zu Ende führen und das Ende wird gut. Das Ende wird gut, also wohne nicht im Tal der Tränen, wohne dort nicht, geh durch, hör auf dort zu zelten, lauf durch, mach es zu einem Quellort, bete Jesus an, mittendrin, geh nach Hause, mach eine Lobpreis-CD an, heb deine Hände und preise ihn, bete ihn an, bekenne das, was Gott über dein Leben gesagt hat, preise ihn, ja, lass dir das nicht wegnehmen, gerade dann, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, gerade dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, gerade dann, wenn deine Augen zu nichts anderem gucken können, außer zu ihm, dann sind sie an der richtigen Stelle. Und dann erhebst du deine Hände mit einer lauten Stimme. Hört ihr? Nicht mit einem... Ach, das ist mir aber hier... Das ist mir hier zu laut. Das ist mir hier zu... Ach, ich... Weißt du, ich will euch mal ein bisschen herausfordern. Diese Denkart. Auf der einen Seite sagen wir Freiheit. Freiheit. Du kannst Jesus anbeten, wie du willst. Aber ich sag dir was. Wenn Zynismus und Kritik in deinem Herzen ist, dann bist du da nicht in Freiheit, wenn du sitzt. Wenn du da sitzt und sagst, aber ist das endlich vorbei und so weiter, dann bist du nicht in Freiheit. Es ist keine Freiheit, da, es ist Freiheit, da zu sitzen und Gott zu genießen und einfach entspannt zu sein. Und dann musst du von mir aus, du musst nicht aufspringen und laut sein und brüllen, das sagt ja keiner. Darüber rede ich ja gar nicht. Aber ich rede von Freiheit hier drinnen. Und manchmal müssen wir dann laut werden, weil es passiert etwas, wenn du laut wirst. Du öffnest etwas hier und Gott kann etwas nehmen in dir. Gott kann etwas greifen, weil der Geist Gottes ist nämlich in dir. Die Salbung ist in deinem Herzen. Und wenn du dein Herz nicht öffnest, wie soll sie wirken? Wie soll sie fließen? Verstehst du? Seid ihr da? Es ist ein, wenn du dich hingibst, dann öffnest es eine Verbindung von Geist und Körper und Seele. Das ist nicht alles nur getrennt voneinander. Das gehört zusammen und manchmal ist Gehorsam im Sichtbaren, was das Unsichtbare freisetzt. Und wenn wir da sitzen und unseren Mund nicht aufkriegen, dann wundern wir uns manchmal, warum nichts passiert ist und wir gehen aus dem Gottesdienst raus und nichts hat sich verändert. Oder wir bleiben zu Hause und sind in unserer Gebetszeit und haben ein bisschen rumgejammert und ein bisschen gesagt, ach Gott und so weiter, und gehen raus und nichts hat sich verändert in unserer Perspektive, nichts. Es ist genau wie vorher alles. Ist Gott daran schuld? Nein, du! Konrad, keine Verdammnis predigen. Das ist keine Verdammnis, das ist Aufwachen. Ich liebe dich. Es ist keine Verdammnis, es soll auch keine Last auf dich legen. Ich will ja sogar sagen, dass der Herr für dich kämpft. Aber wenn du deine Hände erhebst, wenn du Jesus preist, wenn du ihn anbetest, mittendrin kämpft Gott für dich. Ist das ein Werk, was wir ihm bringen? Nein, es ist eine Reaktion des Glaubens auf das, was er gesagt hat, weil er hat gesagt, er wird für uns kämpfen. Amen. Und wir werden still sein. Oh, danke, Jesus. Amen. Hat das irgendjemand irgendwas gebracht? Ist das ermutigend? Okay. Danke, Jesus. Lass uns eine anbetende Gemeinde sein, eine leidenschaftlich anbetende Gemeinde. Okay, haben wir Multis da? Könnt ihr euch bitte hier vorne hinstellen? Das wäre super. Und dann möchte ich einfach einladen, wenn du sagst, ich möchte meine Freude haben an meinen Feinden. Und ich muss hier nochmal sagen, ja, wir reden nicht von Menschen, okay? Also ich hoffe, ihr checkt das, dass das ein Bild war, ja? Oder wenn du vielleicht Gast bist oder Jesus gar nicht kennst und dich fragst, was ist das hier für ein Kriegsgerassel? Wir reden nicht an einem Moment von Gewalt oder Krieg im Physischen. Nicht ein Moment, ja, nicht ein Moment, sondern das ist eine geistliche Sache, von der wir sprechen. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Oh, wir haben zwei Leute da heute. Ah, da kommt noch jemand, super. Noch jemand, sehr gut. Also wenn ihr könnt, ne, wenn ihr könnt und ihr seid da, weil ich weiß, wir sind heute ja kaum da. Danke, Vater. Und jetzt lass uns noch mal bitte aufstehen. Danke, Jesus. können ruhig ein bisschen Musik anmachen. Und vielleicht reagierst du erstmal alleine. Ich bete, dass die Offenbarung, dass Gott für uns kämpft, dein Herz durchflutet gerade jetzt. Ich bete, dass du wirklich das jetzt empfängst. Gott kämpft für dich. Und du wirst still sein. Du wirst still sein. Lass Gott für dich kämpfen. Lass die Dinge los, gerade jetzt, die du festhältst. Wow, ich sage dir, da ist eine Freude drin in dieser Offenbarung. Da ist so eine Freude, so eine Leichtigkeit. Denk dran, dass er es begonnen hat. Er glaubt, das klappt. Also glaub ihm. Glaub ihm, dass das klappt. Auch wenn du zuguckst über Livestream, gib es gerade jetzt alles Jesus. Und lass ihn deine Kämpfe kämpfen. Die Kämpfe um deine Kinder, um deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Ehe. Lass ihn. Mach einen Glaubensschritt und bete ihn gerade jetzt an. Und sag, Jesus, ich preise dich. Ich erhebe dich, weil du kämpfst für mich. Danke, Jesus.
Danke, Vater.
Wenn ihr wollt, könnt ihr nach vorne kommen.